Huch zu!
Die steirischen Feuerwehrnachrichten. Für dich immer nah dran, kurzweilig und informativ.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 von Huch zu, den steirischen Feuerwehrnachrichten, sagen Gregor F. Wagl und Tom Meyer.
Nach einer kurzen Pause über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel melden wir uns wieder zurück, voller Tatendrang und natürlich mit der ersten Ausgabe 2026. Neue Themen sind dabei, aber auch ein paar Neuerungen.
Wir haben in den letzten Wochen viel Feedback von euch bekommen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Feedback ist wichtig, ist für uns extrem wichtig. Deshalb haben wir in der produktionsfreien Zeit auch darüber diskutiert und Anpassungen in unserem Produktionskonzept vorgenommen. Was genau das ist, das erklärt euch nun Gregor.
Ja, konkret starten wir ab sofort mit kurzen, aktuellen Meldungen aus dem Feuerwehrwesen zu Beginn.
Und danach werden die Themen Schritt für Schritt umfangreich, intensiv und ausführlicher bis hin zum Ende der jeweiligen Ausgabe.
Damit wollen wir vor allem jenen gerecht werden, die sich das Wichtigste kompakt und kurz wünschen.
Für alle Fans von unseren intensiven, längeren Gesprächen, die gibt es ja auch, für die gilt natürlich, keine Sorge, für euch bleibt alles wie gewohnt. Das war es jetzt eigentlich im Großen und Ganzen, Gregor. Gehen wir es an?
Ja, und das sind die Themen. Das Unglück von Crans-Montana. Feuerwehr ruft zur Prävention auf. T08, die Spezialisten der FF Gössendorf bei Großtierrettungen. Blackout in Berlin. Wie sind wir darauf vorbereitet? Und ein wichtiger Aufruf aus der großen steirischen Feuerwehrfamilie aus St. Lorenzen bei Knittelfeld. Und damit gleich ab zu den Kurzmeldungen.
Auch wenn die Zahl der Brände in der Steiermark nicht gestiegen ist, bleibt der vorbeugende Brandschutz immer ein zentrales Thema. Auf die Eigenverantwortung weist Herbert Hasenbicher von der Landesstelle für Brandverhütung in der Steiermark hin. Vor allem im Altbaubestand. Denn Rauchwarnmelder sind nur für Neubauten verpflichtend. Für bestehende Gebäude gilt freiwillige Nachrüstung.
Die Eigenprävention ist somit einer der wesentlichen Dinge, damit wir auch in Zukunft die Brandgeschehen im Zaum halten können. Man denke hier an die Brände, die in den letzten Tagen in den verschiedenen Lokalen Europas passiert sind.
Rauchwarnmelder seien günstig, leicht zu montieren und lebensrettend. Entscheidend sei auch die richtige Platzierung, denn die größte Gefahr bei Bränden geht nicht vom Feuer, sondern vom Rauch aus.
Die meisten Tote bzw. Verletzte, welche in den Brandgeschehen tatsächlich entstehen, durch Rauchgase und nicht durch das Feuer selbst herbeizuführen oder zurückzuführen.
Wie dramatisch das sein kann, zeigt ein Einsatz aus der Praxis. Hannes Koch, Abschnitts- und Feuerwehrkommandant, berichtet von einem Wohnungsbrand, bei dem ein vernetzter Rauchwarnmelder einem jungen Mann wohl das Leben gerettet hat.
So war der wirklich vernetzt und in sein Zimmer ist dann auch der Alarm mit abgegangen. Und das war, glaube ich, sein großes Glück. Weil dann hat er natürlich ausgeschaut, was ist da los, was piepst da? Und hat gesehen, okay, das ganze Haus ist verraucht. Und hat die Feuerwehr geholt.
Der Fluchtweg war bereits völlig verraucht, eine Selbstrettung unmöglich. Die Feuerwehr konnte den Mann nur mit Atemschutz und Fluchthaube aus dem Haus bringen. Neben den Rauchwarnmeldern spielt auch die erste Löschhilfe eine entscheidende Rolle. Daniel Petrovic hat unlängst österreichweit Haushalte untersucht. Sein Fazit? Die Ausstattung ist gut, das Sicherheitsbewusstsein hoch, doch Wissen und Übung bleiben entscheidend.
Grundsätzlich kann man nichts falsch machen, solange man etwas macht. Das Einzige, was wirklich falsch wäre, ist nichts zu tun. Das heißt, wenn ich einen Brand entdecke, so rasch als möglich mit dem Löschangriff beginnen und im besten Fall habe ich diesen auch schon gelöscht. Das Zögern ist eigentlich der größte Fehler.
Für Wohnungen empfiehlt der Schaumlöscher für die Küche zusätzlich einen Fettbrandlöscher, für Garage- oder Heizraumpulverlöscher. Wichtig, regelmäßig prüfen lassen, alle 2 Jahre und im Ernstfall rasch handeln. Aber immer auf die eigene Sicherheit achten. Sein abschließender Rat? Auch nach einem erfolgreichen Löschversuch immer die Feuerwehr verständigen. Versteckte Glutnester und giftige Rauchgase bleiben eine Gefahr. Unser Fazit, Rauchwarnmelder, Feuerlöscher und etwas Wissen. All das kostet wenig, aber kann im Ernstfall alles entscheiden. Die Langversion von diesem Beitrag könnt ihr auch in dieser Podcast-Folge hören.
Bis zu 100.000 Menschen waren Anfang Jänner in Berlin tagelang bei Eiseskälte ohne Strom. Das entspricht in etwa der Größe der 3 größten Grazer Bezirke. So hat es fast 6 Tage lang gedauert, bis die gesamte Region wieder mit Strom versorgt werden konnte. Wie die Stadt Graz in so einem Fall vorbereitet ist, das ist die Aufgabe von Sicherheitsmanager Gilbert Sandner. Und ich habe mit ihm noch während des Stromausfalls in Berlin in der Landeswarnzentrale in Graz darüber gesprochen.
Wenn man die Vorfälle von Berlin auf Graz umlegt, würde das einen der größeren Bezirke Lehn, Giacomini, Gries betreffen. Das ist eine beträchtliche Anzahl von Menschen. Im Fall der Fälle, wenn so etwas in Graz vorkommen würde, wie könnte man sich das vorstellen? Was würde dann hochgefahren werden?
In Graz haben wir dafür seit 2023 einen Blackout-Maßnahmenplan für die Landeshauptstadt Graz. Diesen würden wir dann natürlich aus der Schublade ziehen, beziehungsweise die dort vorgesehenen Prozesse und Mechanismen aktivieren. Aber dennoch viele andere Herausforderungen, Stichwort Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, aber auch Themen, die derzeit in Berlin aufschlagen, die Wärmeversorgung zum Beispiel von Pflegeheimen, behinderte Personen, die zu Hause sind, wo natürlich dann es entsprechende Maßnahmen abzuleiten und umzusetzen gilt.
Und eines muss man dann auch zur Kenntnis nehmen, keine Einsatzorganisation, keine Behörde kann sich um jede einzelnen kümmern.
Ja, Eigenvorsorge ist ein sehr wichtiges Stichwort und sehr essentiell allgemein im Katastrophenschutz. Ich verwende immer gern die Metapher, wenn ich zu Hause weiß, wie man einen Feuerlöscher verwenden kann, dann braucht es gar nicht so weit kommen, dass die Feuerwehr kommen kann, wenn ich einen Kleinbrand löschen kann. Umgelegt jetzt auf das Thema Eigenvorsorge, speziell im Blackout-Fall, wenn ich daheim entsprechende Eigenvorsorge getroffen habe, egal ob jetzt Medikamente, ob ich ein entsprechendes Sicherheitskonzept mit meiner Familie habe oder auch Lebensmittel vorbereitet habe und so über die Runden kommen, eine Woche, 14 Tage, dann braucht es gar keine anderen Mechanismen, Behörden, Einsatzorganisationen, die dann im Falle des Falles unterstützen müssen. Und dies führt natürlich dann zu einer wesentlichen Entlastung und ja, spielt wieder Ressourcen auf Seiten der Einsatzkräfte und Behörden frei.
Übrigens, die Energie Steiermark auf Nachfrage versichert, dass man steiermarkweit bis auf ganz wenige sehr entlegene Gebiete jeden Transformator, jede Stromleitung zumindest von zwei unterschiedlichen redundanten Stromleitungen bedienen kann. Dass bei einem lang andauernden Stromausfall oder gar bei einem Blackout gerade die Kommunikation eine ganz tragende, wichtige Säule bei der Bewältigung so einer herausfordernden Situation ist, liegt auf der Hand. Da gibt es in der Oststeiermark eine Lösung dafür. Ein Pilotprojekt verbindet die unterschiedlichen Feuerwehren, aber auch die Gemeindeämter in dieser Region rund um Pöllau-Hartberg miteinander. Und das berichtet uns nun auf Nachfrage ABI und Kommandant der FF Pöllau, Stefan Prinz. Servus Stefan.
Ja, hallo Gregor. Wir hatten das Glück hier in der Oststeiermark, dass wir durch unseren Stromnetzbetreiber, die Feistritzwerke, ein Vorreiter Projekt initiieren konnten, gemeinsam mit einem Feuerwehrkameraden aus meiner Feuerwehr, der bei den Feistritzwerken angestellt ist. Somit hat man die Idee geboren, warum nutzt man dort eigentlich dieses Glasfasernetz, das gerade ausgebaut wird, und versucht, ein physisches Blackout-Kommunikationsnetz aufzubauen. Begonnen haben wir den Test erstmalig dann bei uns im Naturpark Pöllauatal. Man braucht nur an den Endpunkten eine Stromversorgung, die haben wir im Feuerwehrhaus und die haben wir bei diesen Notanlaufstellen natürlich auch durch Notstromaggregate. Und die weitere Idee der Feistritzwerke war jetzt dann, die gesamte Oststeiermark mit dieser Blackout-Kommunikation zu versorgen. Und das heißt, wir haben sämtliche Feuerwehrhäuser der Oststeiermark mittelfristig dann irgendwann versorgt. Und die neue Florenstation, die jetzt dann mit, glaube ich, Februar oder März in Betrieb geht, im Bereichsverband Hartberg, wird dann auch schon erstes Blackout-Telefon erhalten. Und wir hoffen, dass wir halt dann in den nächsten ein, zwei Jahren dann noch zig Feuerwehren dazu bekommen und dann auch vielleicht wichtige Behörden wie Zigshauptmannschaft, Landeskrankenhaus, aber auch vielleicht Polizei und dergleichen. Und damit haben wir da echt eine tolle Möglichkeit geschaffen, dass wir im Blackout-Fall jederzeit auch ohne Funk direkt quasi kommunizieren können. Es ist wirklich eine tolle Idee und die wäre es wert, vielleicht sogar österreichweit zukünftig auszurollen.
Ja, und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Ein junger Feuerwehrkamerad aus dem Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld braucht dringend eure Hilfe. Matthias ist 12 Jahre alt und Mitglied der FF St. Lorenzen bei Knittelfeld. Matthias liegt seit Monaten schwer krank im Krankenhaus in Leoben. Er leidet an einer sehr seltenen und lebensbedrohlichen Krankheit. Seine einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellenspende. Dafür braucht es dringend einen passenden Spender oder eine passende Spenderin. So dürfen wir gerne den Aufruf von HBI Wolfgang Findl von der Feuerwehr St. Lorenzen an euch weiterleiten.
Er braucht dringend gesunde Stammzellen, um wieder gesund zu werden und seinen Traum weiterzuleben. Am Freitag, den 30. Jänner, haben wir die Chance, Matteo und vielen anderen Patienten Hoffnung zu schenken.
Von 15 bis 18 Uhr findet im Turn- und Festsaal in St. Lorenzen, 8715 St. Margareten, eine Typisierungsaktion statt. Es ist ganz einfach. Wenn Sie zwischen 16 und 45 Jahre alt und gesund sind, können Sie mit einem Wangenabstrich zum potenziellen Lebensretter werden. Gemeinsam können wir Hoffnung schenken. Gemeinsam können wir Leben retten. Danke.
Diesen Aufruf unterstützt und bekräftigt natürlich auch der Bereichskommandant Landesfeuerwehrrat Erwin Krangl.
Helfen ist die Stärke aller Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen. Daher folgt bitte auch diesen Hilfeaufruf für unseren Jungfeuerwehrmann Matteo. Stehen wir zusammen und helfen wir ganz unkompliziert. Danke, euer Landesfeuerwehrrat Erwin Krangl.
Ja, und wer am 30. Jänner nicht direkt nach St. Lorenzen kommen kann, im Internet unter Geben für Leben, kann man sich ganz einfach so ein Testkit nach Hause schicken lassen. Danke für eure Hilfe. Wir stehen immer zusammen. Und zum Abschluss unserer Kurzmeldungen ABI Mark Pacher von der FF Gössendorf. Das sind die absoluten Spezialisten im Bereich Großtierrettungen. Mark, welche Hilfsmittel hat bei solchen schwierigen Einsätzen jede Feuerwehr eigentlich? Welche soll man verwenden? Welche ganz sicherlich nicht?
Also wenn man Einlassschlingen nimmt, dann bitte nur sehr breite Schlingen, niemals irgendwelche dünnen und auf gar keinen Fall ein B-Schlauch. Ein B-Schlauch ist einfach von der Belastung her dafür gar nicht ausgelegt. Stellt eine riesengroße Gefahr dar und was man bitte niemals beim Tier anwendet, sind irgendwelche Ketten.
Das gesamte Gespräch mit Mark Bacher gibt es gleich im Anschluss. Das waren die Kurzmeldungen. Ich sitze da im Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf im Süden von Graz. Löschgebiet rund 4.300 Einwohner. Mir gegenüber der Kommandant, der Mark Bacher. Und wir sprechen gleich über 10.08, über Tierrettung, nämlich über Großtierrettung, aber überhaupt einmal über eure Feuerwehr. Marc, ihr seid Stützpunkt Feuerwehr in mehreren Bereichen.
Genau, also erstens einmal danke, dass du da bist, Gregor. Also die Feuerwehr Gössendorf hat gleich 4 Stützpunkte. Wir sind im Wasserdienst, vor allem im Bootsdienst sehr aktiv. Die Tunnelrettung oder der Tunnelbrandeinsatz ist uns sehr wichtig. Dann haben wir natürlich auch noch unser Wechselladefahrzeug, mit dem wir immer sehr viel herumfahren. Und jetzt seit einigen Jahren sehr stark die Großtierrettung.
Nur zur Erklärung, Tunnel, es gibt den Himmelreich-Tunnel, das ist glaube ich ein guter Kilometer, der hier in unmittelbarer Nähe ist, Großtierrettung. Ihr seid so die Spezialisten, muss man sagen, darf man sagen, steiermarkweit, österreichweit. Wie hat sich das ergeben?
Ja, das hat sich ergeben. Es sind ja in der Steiermark auf allen Kranfahrzeugen grundsätzlich dieses Großtierrettungsset. Wir haben allerdings gemerkt, es ist immer ein bisschen wenig, wenn man nur das Set am Fahrzeug hat. Wir haben uns da sehr intensiv damit beschäftigt, haben Schulungen auch absolviert und haben Gott sei Dank einen guten Bereichskommandanten, den Reger Gernot, gemeinsam mit unserem Bereichsveterinär im Heim Okrain. Und wir haben erkannt, wir müssen mehr tun. Und deswegen sind wir hergegangen und haben gesagt, gut, wir machen noch mehr Ausbildung, wir schaffen uns auch die notwendige Ausrüstung, die dafür notwendig ist. Wir haben das Geld gemeinsam mit dem Bereich investiert und sind jetzt in diesem Bereich sehr, sehr aktiv, muss man sagen, ja.
Bevor wir über Technik, bevor wir über Taktik reden bei Großtierrettungen, im Vorgespräch habe ich dir schon kurz erzählt von einem eigenen Einsatz, wo ich selber als Einsatzleiter schon ein bisschen gefordert, vielleicht überfordert war, eine Kuh über, ja, es waren 200 Meter nach oben zu bringen. Was ist so das Spezielle? Großtierrettung, also mehrere hundert Kilo. Was ist die große Herausforderung an sowas?
Ja, die große Herausforderung sind im Prinzip die unberechenbaren Tiere, ja. Eine Kuh ist meistens noch genügsamer, sage ich einmal, als wie ein Pferd. Ein Pferd ist wirklich unberechenbar. Und wir waren jetzt erst im November in Werndorf, da ist ein Pferd in einen, ja, eigentlich in einen Sumpf hinein. Wie wir hinkommen sind, war es auf der linken Seite. Wie wir die Ausrüstung hergekriegt haben, hat das Pferd beschlossen, es geht auf die rechte Seite, was den Einsatz um ein Vielfaches erschwert hat plötzlich. Und das hat sich dann dort festgefahren. Das war einer der, würde ich fast sagen, der spektakulärste Einsatz, den wir jetzt die letzten Jahre gehabt haben. Auch der herausforderndste. Aber auch den haben wir gemeistert. Dem Pferd geht's gut. Das Pferd ist nach mehreren Stunden dann heraus gewesen und rennt wieder brav herum.
Jetzt würde ich gerne mit dir ein bisschen schon über die Technik sprechen. Vielleicht können wir hin und wieder auch den Hinweis geben, so eine Feuerwehr, denen eure Gerätschaften nicht zur Verfügung stehen, was du empfehlen würdest. Aber bleiben wir jetzt einmal bei der Technik. Was habt ihr jetzt mehr als diese Standardausrüstung, die am WLFK heute mit dabei ist?
Also wir haben mittlerweile auch gleich mehrere Großtierrettungssets. Nicht jedes Tier passt in jedes Set hinein. Wir haben mehrere Schlingen, bis hin zu Hirtenstäben, eine sogenannte Fädelhilfe. Meistens liegen die Tiere irgendwo ungut an. Das heißt, man kann nicht so einfach diese Schlaufen einfadeln. Wir haben spezielle Rutschplatten gekauft, um die Tiere auch irgendwo hin zu ziehen, ohne dass man sie dabei verletzt. Und das Ganze ist bei uns verlastet auf dem Rollcontainer, schnell einsatzbereit.
Da bin ich schon bei der Frage, wenn es mich betrifft als Freiwillige Feuerwehr in der Steiermark und darüber hinaus, und ich habe das nicht zur Verfügung. Was willst du aus der Praxis sagen? Das, was mir schnell einfällt, sind halt Endlosschlingen, ist ein B-Schlauch, wie auch immer. Was kann man nehmen?
Also wenn man Endlosschlingen nimmt, dann bitte nur sehr breite Schlingen, niemals irgendwelche dünnen. Und auf gar keinen Fall ein B-Schlauch. Ein B-Schlauch ist einfach von der Belastung her dafür gar nicht ausgelegt. Stellt eine riesengroße Gefahr dar. Und was man bitte niemals beim Tier anwendet, sind irgendwelche Ketten. Also wir haben selber auch nur eine einzige Kette und die ist für den Greifzug oder für den Hebezug gedacht. Und die ist aber nie am Tier. Also bitte niemals irgendwelche Ketten, sonst irgendwas. Da kann sich das Tier ernsthaft verletzen.
Klassische Vorgangsweise bei einem Feuerwehreinsatz, es ist zuerst die Erkundung und es sind Einsätze, wo zu rechnen ist, das dauert länger. Das heißt, da nimmt man sich, nehme ich an, auch bei der Erkundung, bei der Ermittlung der richtigen Taktik, ausreichend Zeit. Wie gehst du es an?
Also wenn wir hinkommen, wir schauen uns tatsächlich auch das Ganze einfach einmal an. Wir besprechen die komplette Vorgehensweise mit der Mannschaft, das heißt mit meiner eigenen Mannschaft, aber auch mit der Mannschaft vor Ort. Wir binden immer auch die anwesende Feuerwehr mit ein. Wir sind nicht die, die dann hinkommen und einfach sagen, und jetzt geht's weg, auch geht's auf Zeiten, jetzt sind die Profis da. Nein, wir machen das, wenn dann gemeinsam. Das ist uns einmal sehr wichtig. Wie gehen wir es dann an? Wichtig ist, diese Taktik zu besprechen, wirklich durchzugehen, zu sagen, so holen wir das Tier aus. Und das Ganze auch immer unter Ruhe. Was man nie vergessen darf, bitte, und das gilt wirklich für jeden Tierrettungseinsatz, ist der Tierarzt. Es hat immer ein Tierarzt dabei zu sein. Das Tier muss ruhig gestellt werden. Auch wenn es im Moment vielleicht ruhig irgendwo liegt, sobald man es anfängt zu bewegen, sobald da ein Mensch zum Beispiel zugeht, die werden unruhig und wenn so ein Tier mal ausschlägt, die Verletzungen sind einfach, der Großteil ist leider dann wirklich sehr, sehr schmerzhaft und das wollen wir auf alle Fälle verhindern. Und das ist auch unsere oberste Prämisse. Wir setzen zum Beispiel einmal einen sogenannten Sicherheitsoffizier ein, der wirklich von außen die Lage beobachtet und jedem sagt, hey, geh einen Schritt zurück, du bist gerade im Gefahrenbereich beim Tier.
Das heißt, das ist eine zusätzliche Position von der Einsatztaktik her zum Einsatzleiter, der quasi so ein bisschen den Blick von der Seite auf das Geschehen hat.
Genau so ist es. Also wie schon gesagt, der steht wirklich außen und schaut sich rein nur die Lage an. Der arbeitet nicht mit, sondern der tut nur sagen, hey, da einen Schritt zurück, pass auf, du bist zu nahe am Huf, du bist zu nahe im Kickbereich beim Pferd zum Beispiel, geh wieder einen Schritt zurück. Nimm mal Werkzeug. Wir haben dieses spezielle Werkzeug, sage ich jetzt einmal, zum Beispiel Hirtenstäbe. Und mit diesen Hirtenstäben können wir mit entsprechendem Abstand zum Tier arbeiten, ohne dass wir uns in Gefahrenbereich begeben.
Dazu muss man sagen, wenn es jetzt irgendwo, auch aus der eigenen Erfahrung, ums Abrutschen von so einem Tier geht, mit mehreren hundert Kilo, ist natürlich der Gefahrenbereich unter dem Tier, das ist Lebensgefahr.
Ja, genau. Und da wieder, mit entsprechender Ausrüstung, vor allem zum Beispiel diese Hirtenstäbe, gemeinsam mit der Fädelhilfe zum Beispiel, bringen wir die Schlaufen ein, ohne dass wir irgendwie in den Kickbereich oder in diesen lebensgefährlichen Bereich müssen.
Fädelhilfe, auch daran wäre unser Einsatz, mein Einsatz, beinahe gescheitert. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, aus der Praxis, das könnte man dazu verwenden?
Ja, eher schwierig. Also wir haben uns auch selber was entworfen. Wir haben Gott sei Dank einen guten Schlosser in unserer Feuerwehr. Und der hat uns da wirklich, oder der entwickelt das Teil auch immer weiter, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Es gibt am Markt den einen oder anderen Anbieter, aber sie sind relativ teuer, zum einfach mal für den einen Einsatz im Jahr anzuschaffen.
Solche Einsätze dauern länger, das ist ja durchaus eine Belastung für die Mannschaft. Auch da übliche Feuerwehrgeschichte, auch vielleicht nötig, Reserven zu bilden?
Also gerade jetzt zum Beispiel beim Einsatz in Berndorf, wir haben auch unsere eigene Mannschaft noch einmal nachalarmiert. Das war, sage ich jetzt einmal, zu einer ungünstigen Zeit, wo wir am Anfang relativ wenig Kräfte waren in der eigenen Wehr. Wir haben dann auch nachalarmiert und haben auch wirklich Kräfte aufgebaut. Zumal man dort sagen muss, ich bin zum Beispiel selber dort im Wasser gesteckt und das Wasser war halt, wenn man so schön sagt, wirklich sehr, sehr kalt. Ja, gerade einmal heiße 10 Grad ungefähr waren das. Da stehst du nicht lang drin. Also da haben wir wirklich geschaut, ich habe das gemacht und habe ansonsten dort nichts mehr gemacht an dem Einsatz.
Marc, ich habe schon gesagt, ihr seid so Steiermark, vielleicht österreichweit führend, ihr habt einen Tierschutzpreis für eure Bemühungen bekommen. Wenn es jetzt darum geht, würde noch zwei Dinge gerne mit dir besprechen. Hilfeleistung, wenn es jetzt die Feuerwehr XY mit einer Großtierrettung betrifft, inwieweit kann ich da aus der Ferne quasi eure Erfahrung, eure Hilfeleistung mit in Anspruch nehmen?
Kommt immer wieder mal vor, dass auch Kontakt mit uns aufgenommen wird, meistens über die Landesleitzentrale, über Florian Steiermark, der mich dann anruft, Kontakt herstellt. Wir können versuchen, mit Werkzeugen, die die Feuerwehr zur Verfügung hat, Hilfestellung zu geben. Ansonsten, wir kommen auch gern überall hin. Ich weiß, die Ausrüstung ist nicht überall da. Wir haben sie, also wir sind da, wenn man uns braucht.
Nochmal nachgefragt, für alle, die das Werkzeug nicht haben und gerade in unserer ländlich strukturierten Steiermark, sind diese Einsätze durchaus da und mit den immer mehr werdenden Pferden, glaube ich, kann das auch noch öfters vorkommen. Was würdest du einer Feuerwehr empfehlen mit so einer Standardausrüstung, die man halt so um den Hand stehen hat? Was kann ich verwenden?
Ja, was kann ich verwenden? Also außer den üblichen Hebebändern bleibt schon gar nicht mehr viel über, was man jetzt wirklich einsetzt. Wir werden das immer wieder gefragt, ja, muss ich mir jetzt diese Ausrüstung auch ankaufen? Nein, ganz einfach, das geht einfach zu sehr ins Geld. Man hat üblicherweise als normale Feuerwehr zu wenig Einsätze, um da jetzt wirklich Geld zu investieren. Deswegen gibt es, wie in anderen Bereichen auch, ich nehme immer den Gefahrstoffeinsatz her, da holt man auch die Sonderkräfte und genauso sehen wir uns auch.
Auch in Richtung Ausbildung. Die Frage, wenn sich Feuerwehr interessiert, gesagt, würde in der Richtung gerne mal was machen, kann man da auch auf eure Expertise zurückgreifen?
Ja, natürlich sehr gerne. Jederzeit sind immer wieder auch bei Feuerwehren zu Winterschulungen eingeladen oder so oder auch irgendwelche Abschnittsschulungen, was auch immer. Also jederzeit natürlich auch dafür.
Marc, Großtierrettung, aber wir haben zu Beginn auch gesagt, wie viele Schwerpunkte ihr habt. Die eine Geschichte auch mit eurem Chat. Boot. Ich war euch bei diesem Einsatz bei der Autobahnbrücke mit dabei, was ihr leider ein Todesopfer gegeben habt. Sicherlich auch für euch erfahrene Kameradinnen und Kameraden kein einfacher Einsatz.
Solche Wasserdiensteinsätze mit Todesopfern sind leider immer, sage ich jetzt einmal, wirklich meistens mit dramatischem Ausgang. Das war es mir leider oft schon in der Alarmierung. Man muss ganz ehrlich sagen, Wasserdiensteinsätze, es ist selten etwas zu holen, sage ich, wie man so schön sagt.
Auch da die Nachfrage, ein Thema, das bei uns im Podcast durchzuhören, der vielleicht nächsten, übernächsten Folge kommen wird. Wie siehst du das als erfahrener Kommandant? Nachbetreuung für die Kameradinnen und Kameraden nach belastenden Einsätzen. Bist du der Meinung, dass es, wenn es nötig ist, dass man sich professionelle Hilfe dazu holt?
Ja, unbedingt. Also klar, das Gespräch nach dem Einsatz ist einmal der Anfang. Aber wenn man wirklich auch merkt, dass es auf die Psyche von den Kameraden geht, dass das ein äußerst belastender Einsatz war, unbedingt professionelle Hilfe hinzuziehen. Wir haben voriges Jahr selber einen Todesfall, zwar außerhalb der Feuerwehr, aber dennoch von einem Kameraden gehabt. Und auch dort haben wir dann im Zusammenkommen das Kit vom Roten Kreuz mit eingebaut. Ja. Weil wir einfach sagen, da braucht es Profis. Ja.
Ja, Marc, ich sage lieben herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich glaube, noch einmal, ja, Aufforderung, bitte, Angebot, wenn wer was wissen möchte, ganz einfach bei dir oder den Kameraden melden.
Genauso ist es. Ich danke ebenfalls für das Interview und viel Spaß.
In den letzten Wochen konnte man leicht den Eindruck bekommen, dass es ständig irgendwo brennt. Kleine, größere Einsätze, dramatische Bilder und natürlich die Katastrophe von Crans-Montana, die wohl viele von uns erschüttert hat. Wir sind diesem Gefühl nachgegangen und haben gemeinsam mit der Landesleitzentrale die Zahlen der Brandeinsätze der vergangenen Jahre verglichen. Das Ergebnis? Ja, einen Anstieg gibt es eigentlich nicht. Dennoch bleibt wohl klar, jeder einzelne Brand kann schwere Verletzungen verursachen und im schlimmsten Fall tödlich enden. Dieses Spannungsfeld zwischen subjektivem Eindruck und objektiven Fakten war kürzlich auch Thema in einem ORF Steiermark heute Beitrag von meiner Kollegin Bettina Zayatz. Für den Podcast greifen wir nun dieses Thema noch einmal bewusst auf, mit dem Schwerpunkt auf Prävention. Tom Meyer spricht dafür mit Herbert Hasenbichler von der Landesstelle für Brandverhütung, mit ABI Hannes Koch über einen Einsatz, bei dem ein vernetzter Melder wohl einem jungen Mann das Leben gerettet hat, und mit ABI Daniel Petrovic über Feuerlöscher.
Herbert, unsere Einsatzstatistiken zeigen im Vergleich zu den Vorjahren keine generelle Zunahme von Bränden. Warum ist die Prävention trotzdem ein so wichtiges Thema?
Auch wenn wir heuer keine generelle
Zunahme von Bränden in der Einsatzstatistik oder bei uns in der Brandschadenstatistik haben, ist die Prävention ein wichtiges Thema. Dies liegt vor allem daran, dass die Gesetzgebung in Bezug auf die Schutzmaßnahmen immer mehr zurückgeht und auf Eigenprävention setzt. Die Eigenprävention ist somit einer der wesentlichen Dinge, damit wir auch in Zukunft die Brandgeschehen im Zaum halten können. Man denke hier an die Brände, die in den letzten Tagen in den verschiedenen Lokalen Europas passiert sind.
Wir wissen, dass in der Steiermark die Rauchwarnmelder nur in Neubauten verpflichtend sind. Was bedeutet das eigentlich in der Praxis für Altbauten, vor allem in der Steiermark mit dem hohen Altbaubestand?
In Österreich ist es tatsächlich so, dass mit Ausnahme des Bundeslandes Kärntens nur die Neubauten mit Rauchwarnmeldern auszustatten sind. Kärnten ist das einzige Bundesland, wo eine Nachrüstung auch für bestehende Bauten erforderlich ist. In der Steiermark ist das Übergangsdatum mit 1. Mai 2011 zu nennen. Ab hier sind alle Neubauten, welche eingereicht werden, mit Rauchwarnmeldern auszustatten. Hier kommt wieder die Prävention und die Eigenverantwortung der Personen zu tragen. Altbauten sollten tatsächlich mit Rauchwarnmeldern nachgerüstet werden, dies aber in Eigenverantwortung der Personen.
Wenn man Rauchwarnmelder heute freiwillig montiert, worauf sollte man eigentlich besonders achten, damit sie im Ernstfall wirklich Leben retten?
Wenn man heute Rauchwarnmelder montiert, sei es gesetzlich vorgeschrieben oder freiwillig in Altbauten, dann bitte darauf achten, dass diese mit seinen CE-Kennzeichen ausgestattet sind. Die Rauchwarnmelder sind jedenfalls entsprechend den Montageanleitungen, welche mitgeliefert werden müssen, zu montieren. Dort ist unter anderem verankert, dass Rauchwarnmelder 50 cm von der Wand entfernt zu montieren sind. Weiters hat ein Rauchwarnmelder eine Prüftaste zu enthalten, sodass der Rauchwarnmelder jährlich geprüft werden kann. Ein qualitativ hochwertiger Rauchwarnmelder ist schon ab etwa 20 Euro erhältlich. Bitte die Rauchwarnmelder in Aufenthaltsräumen, das sind zum Beispiel Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, aber auch in Gängen über die Fluchtwege von Aufenthaltsräumen führen, montieren.
Viele Brände passieren ja nachts im Schlaf. Kannst du uns kurz erklären, warum der Brandrauch und nicht das Feuer selbst die größte Gefahr darstellt?
Der Vorteil ist, wenn es tagsüber brennt, dass wir den Brand im Griff haben, selbst löschen können oder zumindest unverletzt das Gebäude verlassen können. Die Brände in der Nacht sind insofern tückisch, da diese zum Beispiel hervorgerufen durch offenes Licht und Feuer, wie zum Beispiel Kerzen oder durch die elektrische Energie unbemerkt bleiben und die Lebensgefahr in Wahrheit durch die Rauchgase entsteht. Diese Rauchgase können nur durch Rauchwarnmelder vernünftig und zuverlässig detektiert werden. Somit sind die meisten Tote bzw. Verletzte, welche in den Brandgeschehen tatsächlich entstehen, durch Rauchgase und nicht durch das Feuer selbst herbeizuführen oder zurückzuführen. Und deswegen ergeht ein klarer Appell unsererseits, dass wir die Neubauten mit Rauchwarnmeldern ausstatten, aber auch, und hier meine ganz große Bitte und Empfehlung, die Altbauten, auch wenn keine Rauchwarnmelderpflicht besteht, diese freiwillig mit diesen Rauchwarnmeldern nachzurüsten. Die Rauchwarnmelder sind, wie gesagt, ab ca. 20 Euro erhältlich und bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Rauchgasvergiftungen im Brandfall. Bitte auch daran denken, die Verpflichtung der Rauchwarnmelder in Neubauten ist jetzt ca. 14 Jahre her. Die Batterien bzw. Rauchwarnmelder, welche längstens alle 10 Jahre zu tauschen sind, tatsächlich auch zu tauschen.
Danke, Herbert, für das Gespräch. Was das Thema Rauchwarnmelder in der Praxis ganz konkret bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Abi Hannes Koch aus dem Bereichsfeuerverband Graz Umgebung. Hannes Koch ist Kommandant vom Abschnitt 6 und Feuerwehrkommandant vom Eisbach Rhein und er war unlängst Einsatzleiter bei einem Brand, bei dem ein vernetzter Rauchwarnmelder einem jungen Mann das Leben gerettet hat. Hannes, bitte nimm uns ganz kurz mit zu diesem Einsatz. Was ist damals genau passiert? Erzähl, was habt ihr bei eurem Eintreffen vorgefunden und wie kritisch war die Lage zu diesem Zeitpunkt?
Ja, servus Thomas. Wir sind alarmiert worden von der Landesleitzentrale zu einem Zimmerbrand mit einer vermissten Person. Sind dort nur also angefahren, es ist ein bisschen weiter weg von uns da, mit der Nachbarfeuerwehr, haben die Lage erkundet. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Person am Balkon gestanden ist und eigentlich Kontakt zu uns gehabt hat, sprich zu mir. Also wir haben ein bisschen Zeit gewonnen. Der Fluchtweg war aber leider komplett verraucht. Das heißt, die Person hat von selber sie nicht retten können. Also die Eigenrettung war nicht möglich. Sie hat wirklich braucht einen Leiterweg oder sprich, wir haben den auch mit einer Fluchthaube und den Atemschutztrupp herausgeholt. Sein Glück, glaube ich, war dort schon von dieser Person, dass er vernetzte Rauchwarnmelder gehabt hat, weil der Brand war im Wohnzimmer ausgelöst durch einen Pelletskamin. Das ist ein Eintageskamin, wo so ein Tagesvorrat drin ist, ein Pelletsvorrat. Dort hat die Person irgendwas aufgekriegt gehabt und das hat dann leider zum Brennen und zum Rauchen angefangen.
Welche Rolle hat der vernetzte Rauchwarnmelder da ganz konkret gespielt? Ohne ihn, wie hätte da der Einsatz ausgehen können?
Jetzt ist er in sein Kinderzimmer gewesen. Und ich glaube, heutzutage ist es auch so, die Jugend von heute hat einfach schon AirPods, verschwindet oft in ihre Minecraft-World oder in die Computer-World. Also wenn der Rauchwarnmelder weiter weg ist, sprich im Keller oder auch jetzt da im Wohnraum, im Erdgeschoss und der ist im Obergeschoss, glaube ich nicht mehr, dass er den gehört hätte. So war der wirklich vernetzt und in sein Zimmer ist dann auch der Alarm mit abgegangen. Und das war, glaube ich, sein großes Glück. Weil dann hat er natürlich ausgeschaut, was ist da los, was piepst da? Und hat gesehen, okay, das ganze Haus ist verraucht und hat die Feuerwehr geholt.
Ich frage dich jetzt ganz persönlich, Hannes, was geht eigentlich einem Einsatzleiter durch den Kopf, wenn man weiß, ein paar Minuten später und es wäre zu spät gewesen?
In diesem Zeitpunkt geht gar nicht so viel durch den Kopf, sondern nur, wie kann ich rasch, schnell, effizient helfen? Da ist, glaube ich, erst nachher überlegst du, wow, das war eigentlich schon ziemlich knapp für den. Oder also ein Gerät an der Decke um 25, 30, 40 Euro hat den jetzt eigentlich das Leben gerettet.
Gibt es von diesem Einsatz eigentlich einen Moment, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, der Moment ist schon jetzt, da mache ich 30 Jahre Feuerwehr. Also ich habe bis jetzt noch nie einen gehabt, wirklich in meiner Karriere, wo wir auch mit der Fluchthaube wirklich gerettet haben. Also das war für mich schon ein Moment, okay, das hat wirklich super funktioniert, weil es wäre dort auch ziemlich blöd gewesen, eine Schiebeleiter aufzustellen oder ein Hubrettungsgerät wäre dort auch nicht möglich gewesen. Also es hat müssen durch einen verrauchten Weg durchgegangen werden müssen. Und ja, das ist schon ein Moment, dass du sagst, okay, das hat super funktioniert. Auf das haben wir hintrainiert, jahrelang. Und das ist abgerufen worden von Atemschutztrupp und zack, hat hingehauen.
Was möchtest du eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern persönlich mitgeben, wenn es um das Thema Rauchwarnmelder geht?
Ja, ich kann nur mitgeben, erstens einmal unsere Feuerwehrleute, jetzt kommt die Zeit wieder zu den Haussammlungen. Tragt da auch ein bisschen Werbung mit aus. So, wie gesagt, der an der Decke rum, der rettet Leben, der Melder. Und auch an die Personen, die was sie sonst noch den Podcast anhören, bitte, so da kostet es wirklich nicht viel und ist eine Versicherung fürs Leben. In den nordischen Ländern selbstverständlich, weil oft ist der Feuerwehrweg viel länger dort zu der Anfahrt. Und in anderen Bundesländern, da muss man schon sagen, die sind da, glaube ich, ein bisschen weiter wie wir, dort ist die Nachrüstpflicht. Leider muss man halt alles verpflichten. In Österreich ist dort gegeben. Ich glaube, da hängt man ein bisschen in der Steiermark sicher noch nach.
Abschließend noch die Frage an dich, weil in unserem Vorgespräch hast du ja gemeint, dass dir das Thema CO-Warnmelder auch ein sehr wichtiges Thema ist. Bitte, Hannes, was möchtest du uns noch mitgeben?
Ja, ich glaube, eine wichtige Geschichte, vor allem bei einer Gastherme, auch wenn die Gastherme schon älter ist, oder auch von offenen Verbrennungsstätte, also sprich einen offenen Ofen oder offenen Kamin. Ich glaube, sehr, sehr wichtig. Also wir haben jetzt unlängst bei der Nachbarfeuerwehr in Jundorf-Straßengl hat uns die Rettungskurven zum Einsatz nach. Also die sind jetzt ausgestattet worden, ganz neu mit CO-Warngeräte. Dort haben die dann angesprochen. Und tatsächlich, ja, war das ganze Haus eigentlich mit CO, sprich Kohlenmonoxid, verseucht. Der Kamin ist dazu gewachsen. Hätte es dort nicht die Kinder erwischt schnell einmal, dass die gejagt haben über Schwindel, wenn die schlafen gegangen, glaube ich, würde die Familie heute nicht mehr sein. Also ganz eine wichtige Geschichte, CO-Melder bei Gasthermen oder auch bei offenen Kamine.
Danke dir für das Gespräch, Hannes.
Danke, Tom, fürs Kommen.
Daniel, du bist Landessonderbeauftragter für die Entstehungsbrandbekämpfung im Landesfeuerverband Steiermark und hast im Rahmen deines Studiums an der Universität für Weiterbildung Krems, das ist die Donau-Uni, für deine wissenschaftliche Arbeit erst unlängst eine österreichweite Umfrage durchgeführt, wo es um die Sicherheit in den eigenen vier Wänden geht. Dein bzw. euer Ziel ist es ja herauszufinden, wie gut österreichische Haushalte mit Geräten wie Feuerlöscher Löschfisch oder Löschdecken ausgestattet sind und wie sicher sich die Bevölkerung in deren Anwendung fühlt. Ohne zu sehr jetzt auf die Inhalte der Arbeit vorzugreifen, aber was sind für dich die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf das Thema der ersten Löschhilfe? Wie gut ist jetzt die Ausstattung der Haushalte? Ist es zufriedenstellend oder braucht es da eigentlich jetzt noch mehr Initiative?
Lieber Thomas, wie du richtig erwähnst, bin ich gerade mitten in der Forschungsarbeit zum Thema Sicherheit im Haushalt und primär erforsche ich mit meinem Studienpartner die Thematik, inwiefern sind Feuerlöschgeräte zur Verfügung in den Privathaushalten und inwieweit kennen sich die Teilnehmenden, die handelnden Personen damit aus. Die erste Erkenntnis ist sehr positiv. Das heißt, wir haben primär mit gut 70-80% in den Haushalten sehr wohl Feuerlöscher als auch weitere Löschgeräte wie Löschdecke und auch Rauchwarnmelder installiert. Das ist schon mal sehr, sehr gut zu erwähnen. Wohlgemerkt muss ich dazu sagen, dass ich auch festgestellt habe, dass in den Haushalten, wo Feuerwehrmänner und Frauen zu Hause sind, entsprechend auch die Ausstattung und das Wissen darüber besser vorhanden ist. Also in Summe muss ich sagen, dass die Haushalte sehr gut ausgestattet sind. Zu erwähnen ist auch, dass obwohl bereits sehr viel Wissen in den Haushalten vorhanden ist, dennoch der überwiegende Teil der Teilnehmer bei der Umfrage erwähnt hat, dass sie laufend interessiert sind an weiteren Fortbildungen und Ausbildungen und auch die eigene Feuerwehr als professionellen Ansprechpartner hier gerne annehmen bzw. sich gerne in der eigenen Feuerwehr darüber informieren.
Wenn du eine klare Empfehlung abgeben müsstest, welche Grundausstattung sollte jeder Haushalt haben oder anders gefragt, Wasser, Schaum, Pulver, CO2 oder fettbrandtauglich, warum ist die Auswahl des richtigen Feuerlöschers eigentlich so entscheidend?
Wie du weißt, Thomas, haben wir leider keinen Universalfeuerlöscher, mit dem wir jedes Feuer, jeden Brand bekämpfen können. Als Grundausstattung für jeden privaten Haushalt, sei es Wohnung oder Eigenhaus, Eigenheim, empfehle ich grundsätzlich für den Innenbereich immer den Schaumlöscher, gekennzeichnet mit den Brandklassen AB, und zusätzlich für den Bereich der Küche einen kleinen Fettbrandlöscher. Weil der Schaumlöscher selber für Fettbrände ja nicht geeignet ist, ist hier besonders darauf zu achten, dass dieser Fettbrandlöscher für die Brandklasse F entsprechend zertifiziert ist. Im Außenbereich, sei es Garage, Carport, Geräteraum, Geräteschuppen oder wenn auch ein Heizraum vorhanden ist, ist der Pulverlöscher das ideale Gerät dafür. Nur mit dem richtigen Feuerlöscher kann ich entsprechend der Brandklasse auch das Feuer bekämpfen bzw. löschen. Sollte ich einen falschen Löscher mit einem falschen Löschmittel verwenden, kann es unter Umständen zu Ausbreitungen kommen oder sogar zu Stichflammen oder explosionsartigen Verpuffungen, Beispiel Wasser- und Speiseölbrand. Deshalb ist es unumgänglich, immer den richtigen Feuerlöscher mit der richtigen Klassifizierung für die Brände zu nehmen.
Wie viel Zeit kann man mit einem Feuerlöscher deiner Einschätzung nach eigentlich im Ernstfall gewinnen? Und warum ist genau diese Zeit so wichtig?
Mit dem Einsatz vom richtigen Feuerlöscher kann ich bestenfalls nicht nur wichtige Zeit gewinnen, sondern vor allem das Feuer, den Brand in der Entstehungsphase löschen. Wir wissen, ein Brand beginnt von einem Schwellbrand ausgehend ganz klein. Erste Flammen zeigen sich, erste Glutnester bilden sich und wenn man hier rasch agiert mit dem Löscher, dann kann man bereits diesen Entstehungsbrand sehr schnell und sehr leicht erfolgreich löschen. Wenn man diesen Zeitpunkt allerdings übersieht und hier Zeit verstreicht, und da genügen auch oftmals schon wenige Minuten, dann kann es natürlich auch sein, dass ich mit meinem Feuerlöscher diesen Brand nicht mehr ausreichend löschen kann. Dann empfehle ich natürlich hier diesen Löschversuch im Eigenschutz zu starten. Wenn ich Erfolg habe, gewinne ich wichtige Zeit. Wenn ich diesen Erfolg nicht habe, dann unbedingt entsprechend diese Schadstelle, diesen verrauchten Bereich, Gefahrenbereich verlassen und natürlich umgehend die Feuerwehr alarmieren.
Viele haben Angst, etwas falsch zu machen. Was sagst du Menschen, die zögern, einen Feuerlöscher einzusetzen? Gibt es da eigentlich Fehler, die Menschen beim Einsatz eines Feuerlöschers machen können? Und wenn ja, wie können diese vermieden werden?
Grundsätzlich kann man nichts falsch machen, solange man etwas macht. Das Einzige, was wirklich falsch wäre, ist nichts zu tun. Das heißt, wenn ich einen Brand entdecke, so rasch als möglich mit dem Löschangriff beginnen und im besten Fall habe ich diesen auch schon gelöscht. Das Zögern ist eigentlich der größte Fehler, denn ein Brand, speziell jetzt in der Weihnachtszeit über einen Christbaum, breitet sich innerhalb ein, zwei Minuten über das ganze Wohnzimmer aus. Deshalb der einzige Fehler, den man machen kann, ist zu zögern. Die klassischen Fehler in der Handhabung des Feuerlöschers sind meistens, dass wir nicht den richtigen Feuerlöscher verwenden. Deshalb immer wieder die Empfehlung, entsprechende Schulungen und Ausbildungen wahrzunehmen. Wir in der Steiermark haben ja das Glück, dass wir über den Landesfeuerwehrverband ein eigenes Sachgebiet gegründet haben, wo über Ausbilder der Feuerwehren hier entsprechende Schulungen auch für die Zivilbevölkerung angeboten werden. Und diese sind kostenlos. Ich darf hier einfach empfehlen, sich bei der ortszuständigen Feuerwehr zu melden und hier das Angebot zu prüfen, wo und wann die nächste Schulungsmöglichkeit stattfindet. Was sind klassische Fehler in der Handhabung? Zum einen ist es meistens der Abstand. Ich sage immer, bleiben wir mit dem Feuerlöscher gute 5 Schritte entfernt und beginnen mit diesem Löschangriff. Wir haben bei jedem Feuerlöscher, Nassfeuerlöscher, sei es Schaum, oder Fettbrandlöscher ohne weiteres 5 Meter Wurfweiten, sodass wir immer aus der Sicherheit, aus der sicheren Umgebung hier mit der Brandbekämpfung beginnen können. Wenn ich merke, dass ich das Feuer eindämmen kann, mache ich entsprechend einen Schritt näher ran oder 2, bis ich das Feuer ausmachen kann. Die zweite Geschichte ist natürlich, wenn wir im Außenbereich tätig sind, gibt es Wind. Natürlich immer mit dem Wind angreifen, weil ich mich so einerseits schütze davor, dass giftige Rauchgase zu mir kommen, aber auch die Temperatur, die Hitze. Und zum anderen geht es auch darum, wenn ich mit einem Beispiel Pulverlöscher oder Schaumlöscher gegen den Wind angreifen würde, dann kommt mein Löschmittel nicht zum Brandherd, zur Brandstelle, sondern weht mir schlimmstenfalls ins Gesicht. Und die dritte Geschichte ist immer, was ich sehe bei meinen Schulungen und Fortbildungen, dass die Personen, die erstmalig mit einem Feuerlöscher agieren, sehr gerne in die Flammenspitzen des Feuers sprühen. Wichtig ist es aber, wie du weißt, wir müssen die Glut bekämpfen. Das heißt, das Feuer immer von unten und vorne beginnen und so dann von sich weg löschen. Sollte ich wirklich mal einen Tropf- oder Fließbrand haben, und das kann auch ohne weiteres ein Vorhang sein, der im Wohnzimmer ist, dann muss ich natürlich auch immer dort, wo die Wurzel ist, wo das Feuer herkommt, beginnen, damit es mir dann nicht entsprechend weiterbrennt. Und ein kleiner Tipp noch für alle, grundsätzlich beim Feuerlöscher draufdrücken und oben bleiben. Das heißt, das Löschmittel soll dauerhaft rauskommen und ich kann dauerhaft löschen. Stoßweise löschen ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, weil immer wenn ich aufhöre, Löschmittel aufzubringen auf meine Brandstelle, hat das Feuer, die Flammen, die Glut wieder die Möglichkeit neu zu entfachen. Das heißt, grundsätzlich draufdrücken und draufbleiben, bis das Feuer aus ist. Und wenn ich sehe, dass ich Erfolg habe, dann entsprechende Nachlöscharbeiten durchzuführen, sei es mit Wasser oder anderen Löschmittelmöglichkeiten. Und in jedem Fall empfehle ich, auch wenn ihr erfolgreich einen Brand gelöscht habt, trotzdem die Feuerwehr anrufen. Die Feuerwehr hat entsprechende Wärmebildkameras, kann Nachschau halten. Gibt es noch wo versteckte Glutnester? Hat sich wo was ausgebreitet? Oder denken wir an die giftigen Rauchgase, dass wir entsprechend mit unseren Druckbelüftern diese Rauchgase entfernen können.
Du bist Fachmann. Daniel, wie oft sollte ein Feuerlöscher eigentlich überprüft werden? Und woran ist zu erkennen, dass er nicht mehr einsatzbereit ist? Beziehungsweise wo kann diese überhaupt überprüft werden?
Feuerlöscher sind alle 2 Jahre zu überprüfen. Jeder Feuerlöscher hat einen Aufkleber, eine Plakette, grundsätzlich in Gelb dargestellt. Als Fünfeck, Bischofsmütze sagen wir auch gerne dazu, oder auch rechteckig, wenn es ein bei der Erstauslieferung beim neuen Feuerlöscher, und ich habe dort immer 2 Datum-Eintragungen gestanzt. Einmal Monat und Jahr der letzten Überprüfung und immer den Monat und das Jahr für die nächste Überprüfung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Feuerlöscher heute überprüfen lassen würde, dann würde ich eingestanzt sehen Jänner 2026 und nächste Prüfung Jänner 2028. Das heißt, alle 2 Jahre sind Feuerlöscher zu überprüfen und das liegt natürlich in der Verantwortung des Eigentümers, des Besitzers, des Feuerlöscherbesitzers. Augenscheinlich von außen erkennen, ob ein Feuerlöscher einsatzbereit ist oder nicht, kann man so nicht beurteilen. Ich muss davon ausgehen, wenn der Löscher überprüft wurde, dass entsprechend Druck Treibmaterial vorhanden ist und dass dieser auch funktioniert. Manche Feuerlöscher haben auch kleine Anzeigen, Manometer drauf, wo man entsprechend sehen kann, ob noch Druck vorhanden ist. Auch diese sind nicht hundertprozentig sicher, weil wir wissen, dass diese auch manchmal gerne hängen bleiben, stecken bleiben. Wenn ich einen Feuerlöscher habe, der natürlich von außen schon rostige Stellen hat, der Beschädigungen aufweist, der vielleicht schon viele Jahre nicht überprüft wurde, dann empfehle ich dringend, diesen beim nächsten Fachhandel zu überprüfen oder so wie wir es von den Freiwilligen Feuerwehren gerne anbieten, dass wir alle Jahre, alle zwei Jahre im Rahmen eines Feuerwehrfestes, im Rahmen eines Florianisonntags oder dergleichen auch entsprechend mit Partnerbetrieben solche Überprüfungen bei der jeweiligen Feuerwehr anbieten. Ich kann hier nur empfehlen, sich wiederum bei der ortszuständigen Feuerwehr zu melden, mal nachfragen, wann so eine Überprüfung wieder ansteht und dort diese durchzuführen. Und im Regelfall bieten wir dort dann auch gleichzeitig an, über diese Kooperationspartner, über diese Partnerfirmen, dass man entsprechend auch Feuerlöscher kaufen kann. Und ihr alle habt die Möglichkeit, euch entsprechend zu informieren, welcher Feuerlöscher passt zu meinen Gegebenheiten, welcher wird mir empfohlen, kann entsprechend dann meistens auch welche erwerben. Und wir bieten im Rahmen dieser Entstehungsbrandbekämpfungsschulung oftmals bei solchen Veranstaltungen gleichzeitig an, den richtigen Umgang mit diesen Feuerlöschern zu lernen und zu trainieren. Ich lade euch hier wirklich ein, meldet euch bei den zuständigen Feuerwehrkommandanten oder Stellvertreter und fragt nach, ob und wann solche Schulungsangebote wieder zur Verfügung stehen.
Danke dir für das Gespräch, Daniel.
Lieber Thomas, vielen Dank, dass ich mit diesem Interview wieder bei euch beim Podcast mitwirken durfte und ich freue mich darüber, dass wir mit unserer gemeinsamen Arbeit die Sicherheit in den Privathaushalten damit auch ein Stück weit erhöhen können. Alles Gute, vielen Dank.
Natürlich kann man Brände nicht immer verhindern, ihre Folgen oft schon. Prävention beginnt aber zu Hause. Rauchwarnmelder, CO-Melder, Feuerlöscher und ein wenig Wissen kosten wenig, können aber Leben retten. Danke, Tom. Und ein besonderes Danke an Herbert, Hannes und Daniel für eure Expertise. Ja, und das war's auch schon wieder mit hoch zur ersten Ausgabe 2026 im nach euren Wünschen angepassten neuen Gewand. Danke fürs Dabeisein und bitte auch weiterhin gerne weiterempfehlen und weitersagen.
Gregor und ich, ja, wir wünschen euch ein erfolgreiches, ein spannendes und vor allem ein gesundes 2026. Bis zum nächsten Mal und wie immer, kommt gut von euren Einsätzen und Ausrückungen zurück.
Hoch zur!
Die steirischen Feuerwehrnachrichten. Für dich immer nah dran, kurzweilig und informativ.